Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Bei uns im Krankenhaus ist natürlich nicht jeder Patient, der kommt, in den Notfall. Das heißt, ich würde einschätzen, dass in etwa 20% akute Fälle sind, 30% sind dringliche Fälle, aber 50% sind sicher Fälle, bei denen man sehr viel Zeit hat für die Versorgung.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Diesmal möchte ich zu Beginn einmal eine Lanze brechen. Das ist mein Anliegen und das wollte ich eigentlich schon längst mal machen und jetzt mache ich es, nämlich eine Lanze für unsere Ärztinnen und Ärzte, da auch mal Danke zu sagen, was sie jeden Tag tun für uns, für unsere Gesundheit, wie sie sich um uns kümmern. Das darf man nämlich nicht vergessen. Wir sehen das manchmal sogar ein bisschen als selbstverständlich an. Und wenn man das Glück hatte, einmal vielleicht im Ausland gelebt zu haben und einen Vergleich hat, dann weiß man vielleicht, dass es eben nicht selbstverständlich ist, ein gutes Gesundheitssystem zu haben, eine gute medizinische Grundversorgung. Deshalb an dieser Stelle wirklich einmal ein Dankeschön. Gleichzeitig gibt es natürlich Themen, die auch bei uns in unserem Gesundheitssystem verbessert werden können. Da müssen wir die Augen nicht verschließen. Natürlich haben wir in gewissen Dingen Luft nach oben. Zum Beispiel liest man immer wieder, das auch in den oberösterreichischen Nachrichten, dass die Notaufnahmen in unseren Krankenhäusern überfüllt sind. Die Ärztinnen und Ärzte haben immer weniger Zeit für die Patientinnen und Patienten oder kurz gesagt, das System ist manchmal einfach überlastet. Jetzt hat das natürlich mehrere Gründe. Einen davon, den werden wir heute besprechen, nämlich wie jeder und jede von uns etwas dazu beitragen kann, diese Überlastung ein bisschen zu entschärfen. Und deshalb stellen wir heute diese eine spannende Frage. Wann bin ich eigentlich richtig in der Notaufnahme? Und mit welchen Wehwehchen, mit welchen Schmerzen, mit welchen Symptomen gehöre ich eigentlich woanders hin? Und diese Fragen, die stelle ich meinem heutigen Gast, den ich jetzt herzlich begrüßen darf. Er ist Leiter der Notaufnahme im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Urich.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke für Ihre Zeit. Sie haben mit Sicherheit viel zu tun in der Notaufnahme. Wir haben es gerade gehört. Ist doch immer wieder Not am Mann im Sinne auch von personeller Not am Mann und einfach viel zu tun. Jetzt wollen wir aber zu Beginn einmal klären, was macht man eigentlich als Arzt in einer Notaufnahme? Wir alle, also wir sind ja alle sehr theoretische Ärztinnen und Ärzte im ganzen Land, vor allem dann, wenn man vorm Fernseher sitzen und uns die diversen Krankenhausserien ansehen, vor allem die amerikanischen. Und da geht es ja in den Notaufnahmen durchaus ordentlich zu. Also da sitzen ja die Leute blutüberströmend in der Ecke. Geben Sie uns doch mal eine Beschreibung. Wie sieht denn die Arbeit in der Notaufnahme bei Ihnen aus?
Ja, das Aufgabengebiet einer Notaufnahme ist sehr breit gefächert. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Das reicht von der Behandlung von einfachen Beschwerden wie einer Erkältung oder Magen-Darm-Grippe bis hin zu sehr kritischen Ereignissen wie einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall. Und die Hauptaufgabe einer Notaufnahme ist einmal zu erkennen, wenn ein Patient wirklich schwer erkrankt ist, also wirklich die Zeit sehr dringend ist. Und in den anderen Fällen, wo dann nicht so ein kritisches Problem besteht, da gilt es zu klären, ob eine stationäre Aufnahme zur weiteren Behandlung notwendig ist oder ob eine ambulante Behandlung erfolgen kann. Wir in Vöcklabruck haben aktuell so eine Rate von 30-70%. Das heißt, 30% der Patienten können wir ambulant behandeln und 70% müssen wir stationär aufnehmen. Und was muss man können? Also bei uns arbeiten Ärzte für Allgemeinmedizin bzw. Akutärzte. Das heißt, man braucht die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin. Die Ausbildung zum Notarzt ist wünschenswert, aber keine Verpflichtung. In unserer Abteilung rotieren sehr viele junge Kollegen, das sind Turnusärzte bzw. Ausbildungsärzte zum Facharzt. Und wenn man nicht schon ein breites medizinisches Wissen hat, dann bekommt man es spätestens, wenn man bei uns arbeitet. Also ich würde fast sagen, in einer Notaufnahme entwickelt man sich zu einem medizinischen Allrounder.
Was war Ihr persönlicher Weg in die Notaufnahme? War das schon immer so der Bereich, wo Sie gesagt haben, ach, das interessiert mich schon, da wo es auch eben auch mal akut sein kann?
Ja, die Leidenschaft zur Notfallmedizin ist bei mir am Ende des Studiums gereift. Es ist so, wie ich in Vöcklabruck dann meine Turnusarztausbildung begonnen habe. Da ist für mich eigentlich immer klar gewesen, dass ich mich in Richtung Hausarzt, Allgemeinmedizin orientiere. Und das war jetzt vor knapp 10 Jahren, und da war damals hat das Akutaufnahme geheißen, war eigentlich der beliebteste Bereich, weil man da extrem viel gelernt hat. Und ich habe dann die Chance bekommen, dort zu arbeiten und dann auch am Notarzt mit tätig zu sein, und habe da eine riesengroße Leidenschaft dafür entwickelt, weil ich muss sagen, also die Notfallmedizin ist sicher meine größte Leidenschaft.
Wie viele Ärztinnen und Ärzte sind denn da in so einem Dienst vor Ort? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel, wenn ich als Patientin dorthin komme, wer ist da überhaupt?
Bei uns ist es so, dass wir in der Kernarbeitszeit 4 Ärzte für die Akutversorgung angestellt haben. Und das ist in der Kernarbeitszeit, und außerhalb der Kernarbeitszeit sind die Mannschaft ein bisschen reduziert.
Also das heißt in der Nacht?
Genau, das ist im Nachtdienst. Und man muss ganz klar sagen, die Notaufnahme funktioniert nur als Team. Also das heißt, es ist zwar eine Ärzteschaft da, aber wir haben ein tolles Team an Pflege, an Verwaltungskräften, an Hilfskräften. Und nur so funktioniert ein Team wirklich. Dann muss man sagen, die Notaufnahme ist ein zentraler Bereich. Das heißt, wir arbeiten mit vielen Abteilungen ganz eng zusammen. Das sind beispielsweise die diagnostischen Fächer, das Labor, die Radiologie. Und bei fachspezifischen Fragestellungen können wir unsere Patienten auch in die Fachabteilungen zuweisen. Das heißt, in die Versorgung von Patienten sind einerseits die Ärzte der Notaufnahme tätig. Ja, das ist richtig, aber es ist ein großes Teamwork im gesamten Krankenhaus. Also Notaufnahme ist ein sehr zentraler Bereich.
Wie läuft denn so eine Aufnahme jetzt bei Ihnen ab? Es kommt jemand, eine Patientin mit irgendeiner Beschwerde, da werden wir nachher noch drüber sprechen, welche das sein könnten oder sollten. Was passiert dann?
Es ist so, die Patienten kommen entweder privat oder mit dem Rettungsdienst oder mit dem Sonderrettungsmittel. Das wäre eben der bodengebundene Notarzt oder auch der Notarzthubschrauber. Am Anfang erfolgt einmal die administrative Aufnahme, oder EDV geht auch im Krankenhaus nichts mehr. Das heißt, der Patient wird in die EDV eingepflegt, und dann erfolgt der erste medizinische Kontakt. Das bedeutet, die Pflege macht eine Triage nach Manchester Triage und schätzt die Behandlungsdringlichkeit ein. Und je nach Dringlichkeit wird dann der Patient von Arzt und Pflege begutachtet. Das heißt, er wird untersucht, es werden Befunde erhoben und dann ein Bleihandlungsplan erstellt.
Das Wort Triage hat ja in Zeiten von Corona einen ganz negativen Touch bekommen, oder? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären, um was geht's da genau und warum haben wir das in Zeiten von Corona so jetzt negativ in den Hinterkopf gekriegt?
Genau, also Triage bei uns im Krankenhaus bedeutet, dass wir eine Behandlungsdringlichkeit einschätzen. Das heißt, zu uns in die Notaufnahme kommen viele Patienten zu unterschiedlichen Zeiten, und wir können diese Ströme nicht regulieren. Das heißt, es kann sein, dass am Vormittag sehr viele Patienten gleichzeitig kommen, und es ist notwendig herauszufischen, welcher Patient wirklich dringliche Beschwerden hat und welcher nicht. Das heißt, der erste Kontakt ist bei der Pflege durch diese Manchester-Triage. Da wird anhand der Beschwerden, die der Patient angibt, und anhand der Vitalwerte, das sind zum Beispiel die Atemfrequenz, die Herzfrequenz oder der Blutdruck, wird eingeschätzt, wie dringlich die Versorgung erfolgen soll. Und abhängig von dieser Dringlichkeit wird er begutachtet. Das heißt aber, man braucht keine Sorge nicht haben, dass, wenn man im Wartebereich sitzt und viele Patienten sind, dass dringliche Fälle übersehen werden. Zu Zeiten von Corona hat es einen anderen Hintergrund, weil da das Medizinsystem in manchen Ländern an der Überlastung war und man im Prinzip triagieren musste, welche Patienten noch eine realistische Chance hatten und nicht. Darum hat es diesen negativen Touch, der aber bei uns jetzt eine ganz andere Bedeutung hat.
Jetzt habe ich letztens im Kaffeehaus hinter mir jemanden so ein bisschen belauscht beim Kaffee trinken, ein Gespräch, wo dann einer gesagt hat, ist ja Wahnsinn, bei uns muss der schon blutüberströmt kurz vorm Krepieren in der Notaufnahme sein, damit du drankommst, sonst wartest ewig und musst froh sein, wenn du überhaupt drankommst. Das wirf ich Ihnen jetzt so hin. Was würden Sie darauf sagen?
Ja, es ist so, dass ein großer Unterschied besteht natürlich, welche Patienten zu uns kommen. Es kommen die Patienten, die wirklich dringliche Beschwerden haben, aber es kommen auch Patienten mit einfachen Patientenanliegen. Ich nehme einfach mal her, es kommen Patienten, die haben einen Insektenbiss, es kommen Menschen, die haben einen Hautausschlag, oder es kommen Menschen, die haben Beschwerden seit mehreren Monaten. Und Die Patienten, die dringliche Beschwerden haben, die werden dringlich angesehen und Patienten, die nicht dringliche Beschwerden haben, werden begutachtet. Also bei uns wird jeder begutachtet, niemand wird abgewiesen, aber es kann eben zu längeren Wartezeiten kommen. Dass man jetzt nur blutüberströmt zu uns kommen muss, das würde ich jetzt nicht so sehen, weil es gibt schon gewisse Beschwerden, für die ein Krankenhaus da ist und andere Beschwerden, für die es andere Ansprechpartner geben würde.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, man kann es nicht so richtig abschätzen, wann wirklich viele kommen und wann nicht. Kann man es wirklich gar nicht planen? Gibt es nicht irgendwelche Indizien, wo man sagen, okay, das sind Phasen, da kommen die Leute eher als andere? Ich sage ganz banal, vielleicht gibt es Mondphasen, wo es eher ist oder vielleicht eben Jahreszeiten oder kann man es irgendwie abschätzen, wann kommen mehr Leute?
Also seit ich das mache, haben wir die Patientenzahlen sehr genau erhoben. Das heißt, ich kann eigentlich ganz genau sagen, dass wir in 24 Stunden 75 Patienten im Durchschnitt haben. Und es ist so, dass der Tagesbeginn läuft so ab, dass um 7 Uhr kommen die ersten Patienten und bis 10 Uhr, bis Mittag haben wir dann eine Anzahl an Patienten, wo sehr viele gleichzeitig zu versorgen sind. Am Nachmittag, so ab 14 Uhr bis 22 Uhr, flacht es ein bisschen ab, bleibt aber konstant hoch. Und nach Mitternacht sind auch immer Patienten. Prinzipiell kann man sagen, dass wir rund um die Uhr arbeiten. Und ich sage immer so, der Schnitt von 75 Patienten, das ist wirklich seit 2 Jahren bei uns einfach der Schnitt, den wir haben. Und wenn man mal einen Tag hat, wo man vielleicht nur 40 Patienten versorgt, dann trifft einer sicher der nächste mit 100 Patienten. Aber wirklich, dass man jetzt sagt, der Mond steht schlecht oder es ist ein Tag. Früher war es so, dass die Montage und die Freitage sehr intensiv gewesen sind. Aktuell sieht man auch, dass auch die Wochenenden keine Reduktion der Patientenzahl mehr zeigt.
Welche Arten von medizinischen Notfällen sehen Sie denn eigentlich in Ihrem alltäglichen Job am häufigsten?
Circa ein Drittel der Patienten kommt zu uns mit Erkrankungen aus dem Bereich der inneren Medizin. Ein weiteres Drittel kommt mit Erkrankungen aus dem Bereich der Neurologie bzw. Psychiatrie. Und ein drittes Drittel kommt mit Erkrankungen aus den chirurgischen Fächern. Und wenn man das aufsplittet, die innere Medizin ist grob gesagt die Behandlung der inneren Organe. Und von den Notfällen, die da zu uns kommen, sind zum Beispiel ein Herzinfarkt oder bedrohliche Herzrhythmusstörungen zu nennen. Das sehen wir täglich. Von der Neurologie und Psychiatrie ist es so, dass das Erkrankungen sind von Gehirn, peripherem Nervensystem oder der Psyche. Da haben wir täglich Menschen mit einem Schlaganfall, mit Krampfanfällen oder auch mit schweren depressiven Episoden. Und von den chirurgischen Notfällen ist es so, dass wir sehr häufig das Bild von einem akuten Abdomen sehen. Das sind bedrohliche Erkrankungen vom Bauchraum. Da kann dahinter stecken eine Gallenkolik mit einer entzündlichen Gallenblasenwand, eine Nierenkolik oder auch ein lebensbedrohlicher Einriss der Bauchschlagader.
Oder sowas wie Blinddarm.
Blinddarm, genau. Das wäre auch die ich jetzt gemeint habe, das sind natürlich sehr bedrohliche Erkrankungsbilder, aber häufig, da haben Sie völlig recht, ist sicher, der Blinddarm ist häufiger als die anderen Erkrankungen, die ich genannt habe.
Wie gehen Sie denn selbst mit so hochdringlichen Situationen um, wenn wirklich jemand kommt und Sie merken, das ist jetzt wirklich Alarmstufe rot, hier müssen wir schnell handeln. Wie gehen Sie mit diesen Stresssituationen persönlich um?
Ja, ich denke, wenn man sich für die Notaufnahme interessiert, dann ist man auch interessiert an solchen Akutsituationen. Das heißt, was Ihnen da sehr gut hilft, das sind strukturierte Handlungsabläufe. Wenn man Patienten strukturiert, untersucht und behandelt, dann hat man einen Leitfaden im Hintergrund. Das heißt, es hilft einem, dass man auch in kritischen Situationen ruhig agiert. Und in der Ruhe liegt ja bekanntlich die Kraft. Und man muss natürlich auch sagen, also wir haben jetzt sehr viele Notfälle besprochen. Wenn man aber das aufsplittet, bei uns im Krankenhaus ist natürlich nicht jeder Patient, der kommt, ein Notfall. Das heißt, ich würde einschätzen, dass in etwa 20% akute Fälle sind, 30% sind dringliche Fälle, aber 50% sind sicher Fälle, bei denen man sehr viel Zeit hat für die Versorgung.
Also dass es gar nicht so dringlich dann ist. Wie schaffen Sie es, dass Sie da nicht abstumpfen?
Das frage ich mich manchmal auch selbst. Ich glaube, das ist ein gewisser Schutzmechanismus des Körpers, dass man vor allem auch dringliche bzw. einschneidende Erlebnisse verarbeiten kann und man da für sich eigene Bewältigungsmechanismen entwickelt, um das Ganze nicht auch mit nach Hause zu nehmen.
Mhm. Können Sie uns vielleicht von irgendeinem Fall erzählen, irgendetwas, was Sie besonders berührt hat vielleicht, eine Situation, ein Patient, eine Patientin, wo Sie im Nachhinein sagen, boah, der ist mir in Erinnerung geblieben?
Es ist so, dass es wirklich in seltenen Fällen dazu kommt, dass Patienten so schwer erkrankt sind, dass sie lebensbedroht sind. Und in solchen Situationen ist wirklich rasches Handeln gefragt. Und ich kann mich an einen Patienten erinnern, der bei uns in der Notaufnahme eine wirklich bedrohliche Herzrhythmusstörung hatte. Das war so, dass der eine Herzschrittmachertherapie benötigt hat, weil wenn man das nicht gemacht hätte, dann hätte sein Herz nicht mehr weitergeschlagen. Der Grund für diese Herzrhythmusstörung war eine Verschiebung der Mineralstoffe im Blut. Das hat man dann ausgeglichen und der Patient ist dann wieder gesund nach Hause gegangen. Und wenn man solche Patienten dann ein paar Monate später bei Kontrolluntersuchungen sieht und sie sind wieder völlig gesund, dann sind das natürlich schon sehr schöne Erlebnisse.
Da zehrt man natürlich auch davon, wenn man dann sieht, man hat wirklich helfen können.
Genau.
Und es funktioniert. Sie haben gesagt, 75 Personen kommen täglich. Jetzt reden wir über die, die vielleicht am falschen Ort sind mit ihren Symptomen. Mit welchen Symptomen kommen denn Patientinnen und Patienten, mit denen sie eigentlich jetzt nicht unbedingt in der Notaufnahme etwas verloren hätten?
Ja, wie schon gesagt, es sind so, wie wir sagen, einfache Patientenanliegen, wobei das muss man jetzt differenzieren, gell, was ist für mich einfach, was ist für einen Patienten einfach. Gell. Also für mich einfache Anliegen sind diejenigen, die man vielleicht sogar selbst behandeln kann, also wo die eigene Gesundheitskompetenz ausreichen würde. Ich spreche wieder vom Insektenbiss, vom einfachen Hautausschlag, von leichten Schmerzen. Das sind sicher die Patienten, die jetzt nicht primär bei uns in der Notaufnahme richtig sind.
Wie gehen Sie denn mit solchen Menschen auch um, wenn Sie sich denken, jetzt sitzen da eh schon 40 Leute draußen, übertrieben gesagt, gleichzeitig, und dann kommt einer mit dem Zeckenbiss, bleiben Sie dann noch ruhig?
Ja, ich bleibe mittlerweile ruhig, weil ich glaube, in den letzten 10 Jahren jeden Entwicklungsschritt psychisch durchgemacht habe. Ich versuche auch, das meinen jungen Kollegen zu vermitteln. Ich präsentiere das ihnen immer so, wenn wir beim Zeckenbiss bleiben. Ich glaube, dass der Patient uns ja nicht ärgern will mit einem Zeckenbiss, indem er ins Krankenhaus kommt, sondern der ist in Sorge. Er ist in Sorge wegen diesem einen Zeckenbiss und hat gewisse Ängste dahingehend. Und ich vergleiche das immer so, der Patient geht ins Krankenhaus und sucht, ich sage immer, die Zeckenfachabteilung. Die gibt es in dem Fall nicht. Das ist dann die Notaufnahme und dann kommt er zu uns. Und der Zeckenbiss ist ja an sich in 2 Minuten erledigt. Gell? Und ich glaube, dass die Zeit, wo man sich ärgert, viel größer sein könnte. Also wenn man in 2 Minuten dem Patienten erklärt, dass es ein banales Erkrankungsbild ist, dann hat man sicherlich gewonnen. Aber ich kann meine Mitarbeiter verstehen, die in anderen Entwicklungsschritten sind, wo ich vor ein paar Jahren war und mich über solche Dinge noch geärgert habe.
Sagt man das dieser Person dann auch im Sinne von, wir behandeln sie jetzt eh, aber eigentlich das nächste Mal bitte nicht?
Genau, also das, glaube ich, ist der ganz richtige Ansatz. Also der falsche Ansatz ist zu sagen, warum sind Sie jetzt da? Erstens mal ist es völlig umsonst, weil der Patient ist schon da. Aber ich glaube, man kann ihn schon darauf hinweisen. Also wir machen es so, dass wir wirklich niemanden abweisen. Es wird jeder Patient begutachtet. Aber wir versuchen im Bereich der Triage mittlerweile einfach die Patienten da schon ein bisschen zu informieren, dass das ein Erkrankungsbild wäre, das auch beim Hausarzt gut zu behandeln ist und dass es zu entsprechender Wartezeit kommen kann. Also es kann sein, dass dann so ein Patient 2 bis 3 Stunden wartet für ein Gespräch von 2 Minuten. Und immer wieder kommt es dann vor, wenn man das Patienten höflich erklärt, dass sie dann auch sagen, also wenn ich das gewusst hätte, dann gehe ich ja jetzt gleich zum Hausarzt. Dann ist die Sache schon wieder erledigt. Aber der falsche Ansatz ist wirklich, unter Anführungszeichen zu schimpfen und die Patienten schon im Vorhinein zu fragen, warum sie gekommen sind. Das bringt nichts.
Liegt es auch ein bisschen daran, dass vielleicht eben, wir hören auch immer wieder, dass es zu wenig Hausärzte gibt. Liegt es auch ein bisschen daran, dass man vielleicht gar nicht weiß, wo gehe ich denn jetzt gerade hin, weil es vielleicht in meinem Ort gar keinen mehr gibt?
Das stimmt, dass auch der niedergelassene Bereich sicher mit einem Personalmangel zu kämpfen hat. Ich denke aber generell ist es so, dass man ja die Gesundheitsversorgung, wenn man das sich in Form einer Stufe oder so einem Säulenmodell vorstellt, dann ist die unterste Stufe ja eigentlich mal die Eigenverantwortung. Das heißt, ich denke, dass man von 10 Fällen vielleicht sogar 9 leichte Fälle schon persönlich zu Hause lösen kann. Ich sage immer, so einfache Beschwerden kann man ja sicher auch im Familienverbund besprechen. Wie würdest du das lösen? Und da sind schon viele Beschwerden, die man schon persönlich abtun könnte.
Da braucht es dann eine ordentliche Hausapotheke wahrscheinlich auch, dass man dann zumindest einmal die kleineren Wehwehchen selber behandeln kann.
Genau, also Hausapotheke würde ich in jedem Haushalt sehen, also auch, dass man sie jährlich kontrolliert. Also da gehören Dinge hinein wie ein Fiebermesser, ein Blutdruckmessgerät oder auch ein bisschen ein Verbandmaterial und eben ein paar Medikamente für so unter Anführungszeichen kleine Wehwehchen. Da rede ich von Medikamenten gegen Erkältung, da rede ich von Medikamenten gegen Schmerzen oder aber auch gegen Übelkeit oder Brechdurchfall. Und gerade wenn Beschwerden in der Nacht auftreten, dann kann man sich mit solchen Mitteln natürlich sehr gut über die Runden helfen.
Also das war jetzt so die erste Säule, die Eigenverantwortung. Wie geht's dann weiter?
Was sich zunehmend auch, wenn wir Corona schon angesprochen haben, durchgesetzt hat, ist diese Gesundheitshotline 1450, diese seit Corona vielen einen Begriff, weil es ja die erste Kontaktadresse gewesen ist. Und das ist mittlerweile eine Hotline, wo man sich mit Gesundheitsanliegen telefonisch kostenlos wenden kann. Und da wird Ihnen einem dann gesagt, ob ein Arztkontakt notwendig ist. Und eine zentrale Frage ist ja auch, wann dieser Arztkontakt notwendig ist. Muss es jetzt um Mitternacht sein oder genügt es am Folgetag? Genügt es vielleicht auch in einer Woche?
Das ist vielleicht ganz wichtig, weil 1450 habe ich zum Beispiel nur total als Corona-Hotline abgespeichert. Also das ist wirklich die Nummer, die ich auch anrufen kann, außerhalb dieser Corona-Zeit, wo wir jetzt zum Glück das Größte hinter uns haben, die ich wirklich anrufen kann, wenn ich Beschwerden habe und einfach gerade nicht weiß, weil es 22.30 Uhr ist und mein Hausarzt nicht mehr da ist.
Genau, das Beispiel, was wir schon besprochen haben, war der Klassiker, der Zeckenbriss. Da rede ich von der Mutter, die vielleicht einfach besorgt ist, das Kind hat jetzt einen Zeck. Und wo man eigentlich wirklich dann mit einem kurzen Gespräch dann erklärt bekommt, man soll den Zeck hinausnehmen, man soll für eine Woche lang diese Einstichstelle beobachten. Und wenn sich eine Rotung ist, zum Hausarzt gehen, wenn sich nichts entwickelt, schauen, ob da entsprechende Impfschutz besteht. Und das kann man telefonisch in der kurzen Zeit, wie ich es gerade gemacht habe, sehr gut erklären.
Und dann gibt es ja auch noch die Nummer des hausärztlichen Notdienstes.
Genau, also der Hausarzt ist für mich einer der wesentlichsten Gesundheitsansprechpartner. Es ist so, dass ja jedem Patienten der Hausarzt persönlich zur Verfügung steht und außerhalb der Ordinationszeiten gibt es den Bereitschaftsdienst oder auch den hausärztlichen Notdienst. Und wer da für einen zuständig ist, das erreicht man unter der Hotline 141 und da wird Ihnen dann im Prinzip erklärt, gibt es einen Bereitschaftsdienst bis 19 Uhr, wo ich hinfahren kann, oder gibt es dann einen Visitenarzt bis 23 Uhr, der möglicherweise mich dann zu Hause visitiert. Und wir sind in Oberösterreich wirklich in der glücklichen Lage, dass wir quasi bis 23 Uhr eine hausärztliche Versorgung rund um die Uhr anbieten können. Und ab 23 Uhr sind dann noch drei Ärzte in Oberösterreich als Telefonärzte vorhanden. Und das ist sicher etwas, das viele Leute nicht wissen. Also die Nummern 1450 als erste Ansprechpartner oder 141, um einfach zu fragen, wer mich zuständig ist, würde uns schon sehr gut helfen.
Also mal ganz wichtig, das zu wissen. Jetzt habe ich letztens was gelesen, da steht, lieber einmal zu oft in die Notaufnahme als tot umfallen. Gibt es so Kandidaten, Kandidatinnen, die wirklich sie vielleicht mit dem Hausarzt verwechseln und regelmäßig kommen?
Ja, das durchaus. Also wir haben immer wieder Patienten, die wir schon sehr gut kennen, das ist richtig. Man muss aber dazu sagen, also ich glaube, dass diese Patienten jede Notaufnahme hat. Also da gibt es so Dauergäste, wie wir sie gerne nennen. Und es ist so, dass wenn diese Gäste mal nicht mehr kommen, dann bekommt man wieder einen neuen Dauergast.
Jetzt habe ich mir zum Abschluss gedacht, machen wir es doch ganz konkret. Und ich nenne das jetzt, wir spielen ein Spiel, wo es gar kein Spiel ist. Ich nenne es das Bullshit-Bingo in der Notaufnahme-Edition. Wir machen das so, ich nenne Ihnen eine Beschwerde, die ich habe. Und Sie sagen mir, ja, bitte Notaufnahme oder nein, bitte nicht Notaufnahme oder eben kommt drauf an. Ja, klären wir es so ganz konkret auf, gehen wir die ganzen Einzelnen durch und schauen.
Sehr gut, ich bin gespannt.
Den Zeckenbiss, den lassen wir jetzt. Ja, den hatten wir schon. Wir wissen Zeckenbiss bitte nicht. Ja, nein, danke. Da ist der Hausarzt richtig, einfach selber den Zeck entfernen, schauen, wie sich das entwickelt. Ich habe akuten Durchfall und Bauchschmerzen.
Das wäre ein klassisches Erkrankungsbild für den Hausarzt.
Akute Gelenkschmerzen.
Ebenfalls ein Erkrankungsbild für den Hausarzt.
Wenn das mitten in der Nacht auftaucht?
Dann in die Hausapotheke gehen, zum Schmerzmittel greifen, das einnehmen, wenn man es kennt. Ansonsten bei der telefonischen Gesundheitsberatung oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst nachfragen, ob das möglich ist. Wenn die Beschwerden am nächsten Tag weg sind, dann ist alles gut. Wenn sie noch vorhanden sind, dann einen Termin beim Hausarzt ausmachen. Das muss auch nicht unbedingt am Folgetag sein.
Ich habe gestern zu tief ins Glas geschaut. Es geht mir nicht gut. Zu hoher Alkoholkonsum. Was tue ich dann?
Sehen wir jedes Wochenende auch nicht richtig bei uns. Prinzipiell würde ich meinen, Das ist etwas, das man auch im Familienverband sehr gut lösen kann. Da muss dann der Freund, die Freundin einmal ein bisschen eine Nachtwache halten. Differenzieren muss man vielleicht den einen Unterschied, wenn wer wirklich schwer bewusstlos ist, also wirklich so viel getrunken hat, dass er möglicherweise auch auf starke Schmerzreste nicht mehr wegbar ist. Das wäre eine Ausnahme, wo ich sage, wenn sich da kein medizinisches Gesundheitspersonal in der Familie darüber hinaus sieht, dann kann man durchaus einmal vielleicht einen ärztlichen Kontakt herstellen.
Und da kommt man dann zum klassischen Magen auspumpen?
Mittlerweile nicht mehr. Also wir lösen das Ganze eigentlich so, dass wir die Patienten wirklich nur in der stabilen Seitenlage bei uns überwachen mit einem Sättigungsclip. Das heißt, wir kontrollieren, ob der Patient ausreichend atmet und schauen, wie er am Folgetag ist. Oft ist es dann so, dass der Patient ausgeschlafen besser ausschaut, wenn man selbst nach einem Nachtdienst.
Bei einer allergischen Reaktion?
Allergische Reaktion, das ist schon ein Erkrankungsbild, das auch die Notaufnahme verdient. Also die allergische Reaktion kann von einem einfachen Hautausschlag hinreichen bis zu einem schweren allergischen Schock geschehen, kann mitunter lebensbedrohlich sein. Also das wäre ein Erkrankungsbild, wo ich den Rettungsdienst kontaktieren würde und wo gegebenenfalls auch präklinisch ein Notarzt hinfährt und das erst versorgt. Das haben wir auch beinahe täglich und ist aber oft auch ambulant zu behandeln.
Apropos Allergien, da haben wir auch eine wunderschöne Podcast-Folge zum Thema, also da eine kleine Empfehlung, wenn man diesen hier fertig gehört hat, gerne mal zum Thema Allergien rüberhüpfen. Bei Zahnschmerzen, was tue ich da?
Zahnschmerzen ist wieder der Weg zur Hausapotheke, ein Schmerzmittel einnehmen. Für Zahnschmerzen sind wir im Krankenhaus jetzt an sich gar nicht zuständig. Da gibt es einen zahnärztlichen Notdienst, der ist in Linz im UKH stationiert, also von, ich denke, 20 Uhr bis 24 Uhr. Und das ist das, wo auch wir, wenn die Patienten zu uns kommen, ausschließlich ein Schmerzmittel anbieten können.
Was tue ich bei Atembeschwerden?
Atembeschwerden, da sind sie bei mir richtig. Also Atemnot ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und Atemnot ist auch schwer am Telefon zu differenzieren. Und das ist ein Erkrankungsbild, wo ich sage, es ist da auch einfach schwierig, das zu differenzieren. Und diese Patienten können gern zu uns kommen.
Was ist, wenn ich sehr, sehr hohes Fieber habe, also 40 Grad plus?
Es kommt immer darauf an, wie es mir geht. Fieber ist an sich eine gute Reaktion des Körpers, die auf einen Entzündungsreiz reagiert. Und da ist wieder der erste Weg zur Hausapotheke und einmal schauen, ob ich ein Mittel gegen Fieber habe. Also viele Schmerzmittel sind eben fiebersenkend. Und dann würde ich einmal schauen, wo das Fieber mit den 40 Grad runtergeht. Da ist dann ein Irrglaube, dass man natürlich möchte, dass man von diesen 40 Grad sofort auf 37 Grad kommt. Das vergleiche ich immer so, wie wenn man von der Sauna in die Kälte hinausgeht. Das tut einem auch nicht gut. Das heißt, wenn sich das Fieber mal mit einem Schmerzmittel oder Fiebermittel gut senken lässt und man von 40 Grad einmal auf 38,5 Grad kommt, dann ist man auf einem sehr richtigen Weg. Und man muss dem Fieber auch einmal 2 bis 3 Tage Zeit geben, dass man schaut, wo es sich hinentwickelt. Viruserkrankungen hat man meistens so 1 bis 3 Tage Fieber. Wenn man länger hochfiebert, dann ist der Gang zum Hausarzt wieder sinnvoll, um zu schauen, ob ein bakterieller Infekt dahinter steckt und möglicherweise ein Antibiotikum notwendig wird.
Was tue ich denn bei akutem Schwindel?
Schwindel ist auch ein Erkrankungsbild, das eine Notaufnahme, sage ich mal, verdient, weil hinter einem Schwindel kann ein Schlaganfall stecken und hinter einem Schwindel kann auch sehr oft eine Erkrankung des Ohrs und Innenohrs stecken. Und wenn ein Schwindel schlagartig, also Schlaganfall kommt, schlagartig kommt, dann kann eben der Schlaganfall dahinter stecken und da spielt Zeit eine wichtige Rolle. Also Schwindel ist auch ein Symptom, wenn es ganz plötzlich losgeht, wo man die Notaufnahme besuchen kann. Wenn man schon seit Jahren schwindelig ist, dann ist man eher wieder nicht bei uns richtig, sondern sollte das mit dem Hausarzt abklären.
Außer es entwickelt sich, dass es so anders ist, als es vielleicht gewöhnt ist, dann...
Ganz richtig, genau, wenn sich akut eine Situation ändert, wenn man es ganz anders empfindet.
Was mache ich bei Brustschmerzen?
Brustschmerzen ist auch ein Thema, das sicher eine zumindest ärztliche Begutachtung bedarf. Da muss man ein bisschen differenzieren, den 23 Jahren jungen Mann mit Brustschmerzen, wobei auch hier etwas Bedrohliches dahinter stecken kann, und den 50-jährigen adipösen Raucher mit Bluthochdruck und Diabetes. Das ist sicher ein Erkrankungsbild, wo eben der Herzinfarkt dahinter stecken kann, wo oft einmal rasch eine Hilfe notwendig ist. Darum sage ich, also junger Patient vermutlich eher mal den Hausarzt kontaktieren und bei älteren Patienten mit Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankung mit auch Begleitsymptomen wie Kaltschweißigkeit oder Todesangst, die können unabhängig davon sofort den Rettungsdienst kontaktieren und werden dann zu uns gebracht.
Apropos Todesangst, was tue ich bei Angstzuständen?
Angst ist auch sehr unangenehm, also Prinzipiell kann man auch hier die Schritte Gesundheitshotline und telefonischen Kontakt zum Hausarzt wählen und wird dann sicherlich verwiesen, was man am besten macht. Aber Angstpatienten haben wir auch sehr viel bei uns in der Notaufnahme und da gilt es zu differenzieren, ob eine akute Angst dahinter steckt oder ob das einfach Probleme sind, die schon länger bestehen.
Und jetzt noch ein Ding, das wahrscheinlich Eltern ganz oft beobachten. Was tue ich, wenn mein Kind stürzt, vom Hochstuhl runterfällt, vielleicht ein Kleinkind gröber irgendwo aufprallt? Was dann?
Ja, Kinder sind ein eigenes Thema, das muss man ganz klar sagen. Klassiker, was einem sicher an jedem schon passiert, der eigene Kind hat. Prinzipiell ist es so, was ist der Untergrund gewesen? Also wie hoch ist das Kind runtergestürzt? Was war der Untergrund und vor allem, wie hat es reagiert? Wenn das Kind dann normal geschrien hat und im weiteren Verlauf völlig unauffällig ist, dann kann man es, wenn man sich das zutraut, daheim beobachten. Wenn das Kind aber dann im Bewusstsein eingetrübt ist oder vielleicht erbricht, dann ist es etwas, wo man ärztlichen Rat aufsuchen sollte.
Und was, was eine Kollegin oder einer Bekannten einmal passiert ist bei ihrem Kind, das hat sich einen Legostein in die Nase geschoben. Was mache ich dann? Gehe ich dann in die Notaufnahme oder wie tue ich?
Ja, das ist wahrscheinlich mit Kindern ein Thema, was man sicher angehen muss. Also sprich, ein Legostein in der Nase, der wird so unangenehm in der Nacht sein, dass man den entfernen muss. Und da hat man bei uns im Krankenhaus natürlich Spezialwerkstatt, ein Werkzeug, wo man das leichter entfernen kann.
Und bei Kindern wahrscheinlich kommt man trotzdem eher mal, dass man sagt, okay, ich fahre los, als vielleicht bei anderen, bei sich selbst.
Das stimmt prinzipiell, wobei ich glaube auch da bei Kindern dasselbe gilt wie in der Erwachsenenmedizin, dass ich mir sehr oft sehr gut alleine helfen kann. Also man differenzieren muss man sich ja immer, ist es das erste Kind oder das dritte Kind, da tut man sich sicher viel leichter. Ich würde da wahrscheinlich oft auch einmal die Mutter oder Oma zu Rate ziehen und schauen, ob bei gewissen Beschwerden wirklich der Kontakt ins Krankenhaus notwendig ist, weil auch unsere Hausärzte sehr gut in der Versorgung von Kindern sind. Und da ist möglicherweise genügt, den Hausarzt oder ärztlichen Bereitschaftsdienst zu Rate zu ziehen.
Vielen lieben Dank. Danke für dieses Spiel, dieses Bullshit-Bingo. Ich glaube, da waren einige Dinge dabei, wo man selbst sich vielleicht ein bisschen klarer geworden ist. Wann tue ich denn jetzt genau was? Zum Abschluss stelle ich noch eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Die eine Sache, die ich tue, das ist Zeit mit meiner Familie verbringen, mit meiner Frau, mit meinen beiden zwei Kindern, weil wenn man das sieht, wie schön dieses Leben ist, dann relativieren sich sehr viele andere Dinge.
Das kann ich nur bestätigen. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank für diese Einblicke. Für alle, die sich für Gesundheitsthemen interessieren, da empfehle ich natürlich die Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen, immer mittwochs vor allem in der Gesundheitsbeilage. Da ist wirklich viel, viel, viel dabei. Sonst natürlich gerne alle Podcast-Folgen anhören auf nachrichten.at/podcasts und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns ein paar Sternchen als Bewertung dalasst. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, sage ich danke und hör und lies was Gescheites. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.